Gut. Sie heisst die Schafe und sie ist mit dem Datum angeschrieben. Aber ich kann euch gleich einfach mal meinen Einstiegswitz erzählen. Ich habe gedacht, ich fange mal mit einem Witz an. Ist ein Schäfer gsi, also ein Hirt, der hat seine Schafe geweidet und alles ist so richtig schön gsi, oder? So auf einer Alp oben, es ist so ein idyllisch gsi, man hat keinen Fluglärm gehört, es ist einfach so gsi, wie man sich das vorstellt, wenn es einfach nur schön ist. Und dann hört er plötzlich etwas, ein bisschen von weit her, man hört ja das gut, wenn es wirklich still ist, oder? So ein tiefes Grollen. Da kommt so ein fetter Mercedes, Geländewagen, ihr kennt die eckigen Teils, kommt so ein Mercedes zu fahren, so ein junger Schnösel steigt aus, super angelegt, überhaupt nicht passend für die Gelegenheit. Und er sagt zum Hirt, wenn ich ihnen sagen kann, wie viel Schaf das sie haben, komme ich dann ein Schaf über. Und der Hirt hat gesagt, oh ja, schauen wir mal. Der junge Mann ist zu seinem Auto gestiegen, hinter die Tür aufgemacht, hat sein schönes Leder-Nappa-Teil rausgepackt, ein kleines Surface ausgepackt, sich verbunden mit dem Satellit obendran, Fotos gemacht, scannt, jene Berechnungen angestellt, anfangen Excel-Tabellen-Berechnungen machen und dann plötzlich, nach etwa 10 Minuten schaut er auf und sagt, 742. Der Hirt sagt, ja, Sie haben recht. Sie können sich eins aussuchen. Der junge Mann packt sich das schönste Schaf, das er sieht, und nimmt es, tut es hinten rein. Ihr wisst ja, die haben dort einen rechten Kofferraum, das hat dort schön Platz. Wollt ums Auto rumlaufen, hat schon die Tür fallen, also die Klinke in der Hand, man ist am Auftun und sagt, Hirt, halt noch einen Moment. Wenn ich Ihnen sagen kann, was für einen Beruf das Sie haben, kann ich dann mein Schaf wieder haben. Und der junge Mann sagt, ja, natürlich, voller Siegesgewissheit, dass man das eh nie herausfindet, haben wir sicher keinen Hirt. Und der Hirt sagt, Sie sind Unternehmensberater. Der junge Mann ganz verdutzt, ja, wie sind Sie jetzt auf das gekommen? Wie haben Sie jetzt das herausgefunden? Und er sagt, erstens, kommen Sie, ohne dass man Sie gerufen hat. Zweitens, sagen Sie mir etwas, was ich schon lange weiss und wollen dann noch Geld dafür. Drittens, haben Sie null Ahnung von dem, was ich da mache? Und nebenbei gesagt, geben Sie mir meinen Hund zurück. Ja, hier zu sein, eine Ahnung haben davon, ist gar nicht so einfach. Vor allem in unserer heutigen Zeit, oder? Wer hat noch mit Hirten zu tun? Ich weiss, der Thomas hat Schaf, andere Leute haben sicher auch schon so ein bisschen Schaf gesehen. Ich mag mich noch an Momente erinnern, wo wir als ganze Familie sind go wandern. Und dann irgendwann sind wir durch das Feld durchgelaufen und da sind all die Munis so ins Rennen gekommen. Und dann hat mein Vater gesagt, oh, jetzt müssen wir ein Gas geben. Dann haben wir Gas gegeben und sind dann so ein bisschen, wir Jungen, so ein bisschen unter den Dingen durchgeslidet. Die Eltern müssen auf und zu tun. Ja, man hat nicht mehr so eine Ahnung, wie Herden sich verhalten, wie das so funktioniert. Und in dem Text aus dem Neuen Testament, wo wie ein Echo ist auf den aus dem Alten Testament, wo der Ralf vorgelesen hat, in dem Text da sagt Jesus etwas über den Zustand der Herden. Und Jesus zog umher in allen Städten und Dörfern und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. ein Text, wo so stark das Herz von Jesus Christus offenbart. Er schaut und er sieht und er sagt, es ist ja ein Jammer. Es ist ja ein Unhühnen-Elend, was ich da sehe. Ich sehe da Leute, die völlig am Rand sind, völlig am Anschlag sind. Ich sehe da Menschen, die irgendwie am Nullpunkt angekommen sind. Ich sehe Menschen, die völlig nicht mehr mögen. Man nennt das heute oftmals dann ein Burnout. Gibt's ja, ich meinte etwa seit den 70er, 80er Jahren. Ich bin nicht mehr ganz genau sicher, wenn das so ein bisschen aufgekommen ist. Aber so das völlige Ausgelaugtsein. Das Schaffen, 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 bis es nicht mehr geht. Das Überdrehen, bis man so am Rand ist, dass man nur noch irgendwie sagt, ich muss den Schirm zumachen. Und möchte, aber es geht nicht mehr. Abgehetzt. So sagt Jesus, so sehe ich die Menschen, wenn ich umschaue, abgehetzte Menschen, die umrennen, ohne dass sie das Ziel erreichen. Am Boden, oder noch stärker ausgedrückt, das Wort, das dort im Griechischen steht, kann man übersetzen mit, sie sind verwahrlost. Das heisst, sie haben niemand, der sich um sie kümmert, niemand, der irgendwie zu ihnen schaut, niemand, der sagt, hey, was ist denn bei dir eigentlich los? Jeder lebt für sich mehr oder weniger recht und schlecht. Ich kann mich gut erinnern an eine Situation, wo ich mit einem Bauleiter, Bauführer, unterwegs war. Er hat dort mal zur Gemeinde gehört und er hat mir erzählt, wie streng das der Job ist, wie schwierig und alles. Und dann hat er gesagt, weißt du, dann immer Überzeit machen und nie ein Danken bekommen, immer dran sein und nie irgendetwas, was merkt. Und er hat gesagt, weißt du, jetzt musst du einfach eins bewusst sein. Wenn du jetzt aussteigst und wenn du sagst, hey, ich mag es nicht mehr, weil es nicht mehr geht, wenn du den Schirm zutust, dann hat niemand Bedauern mit dir. Dann sagen alle nur, er hat es nicht geschafft. So hart ist unsere Zeit, oder? Man gibt alles, man investiert sich, am Schluss ist man einfach auf dieser Versagenschiene irgendwie festgelegt. Und einen Moment lang ist schon ein bisschen Mitleid da, aber letztendlich muss ja alles einfach weiterlaufen. Und das ist das Verrückte an so Situationen, oder? Wenn man alles gibt und alles investiert und man denkt, hey, jetzt kann ich aber irgendwie etwas zurückbekommen, jetzt müsste doch jemand da sein, dann merkt man, die sind alle im Tagesablauf festgesetzt. Oder die haben kaum Zeit, um einen Besuch zu machen, die haben kaum Zeit, um nachzufragen, weil es läuft einfach weiter und schon nach kurzer Zeit ist es vergessen und der Tagesablauf funktioniert wie vorher. Jesus sagt, und er schaut die Menschen an, die in einer anderen Zeit gelebt haben, viel weniger stressig, viel weniger schnell. Und doch, sie sind wie Leute, die verwahrlost sind. Wie Leute, die niemand haben, der zu ihnen schaut. Der Text, den Ralf vorgelesen ist, ich habe das Wort, das mir da am meisten irgendwie ins Auge gestochen ist, hervorgehoben, sie sind zerstreut, zerstreut, zerstreut. Wo dort mal auf St. Chishona, bei der Kirche dort, die ersten so ein bisschen Pastoren, Prediger ausgebildet worden sind, hat man sie ausgesendet und sie sind als Handwerksleute umeinandergezogen und ihre Aufgabe war, sammeln die Menschen, die Gott berufen hat zu seinem Reich. Sammeln sie. Und das Gegenteil ist da zerstreut, zerstreut, zerstreut. Das ist noch spannend, oder? Eines von diesen starken Wörtern, die wir heute ja auch viel für uns selber brauchen, ist so ein bisschen, wir suchen Zerstreuung. Oder wenn wir so irgendwie unter Druck sind, oder, muss es mal irgendwie einfach wie nichts mehr sein. Aber zerstreut in dem Zusammenhang da heisst einfach, sie wissen nicht, wo sie hingehören. Sie irren umeinander auf den Bergen, heisst es in dem Text. Das heisst, sie haben keine Ahnung, wo sie herkommen, sie haben keine Ahnung, warum sie da sind und sie haben keine Ahnung, was sie sollen machen. Und vielleicht spüren, wenn man das so ein bisschen beschreibt, oder, dass eigentlich die Situation sich gar nicht so verrückt geändert hat. Die Diagnose, der Zustandsbeschreib, den Jesus da macht, Da könnte man auch, wenn man ein bisschen modern würde übersetzen, ein bisschen modern würde angleichen, auf die heutige Zeit nehmen. Menschen, die sehen, wie wenn sie nicht wissen, wo sie hingehören, wo sie hin sollen, wo der Weg ist. Ich habe mal ein Bild bekommen, nicht das, ein anderes Bild dort mal, mit zwei Schafen, die ganz nahe beieinander gestanden sind, ist noch das Gäse oben gewesen. Da hat es ja noch mehr als so ein bisschen Tierchen auf dem Feld. Und die Frau, die mir das Bild geschrieben hat, geschickt hat, hat geschrieben dazu, ein Schaf ist nie allein. Das Schaf da ist allein. Und der Grund, sagt Jesus, warum das Problem bei diesen Schaf ist, und ich denke, es ist dort allen klar gewesen, dass er von den Menschen redet, die er vor sich hat. Der Grund ist, dass sie wie Schaf sind, die keinen Hirt haben. Weil niemand zu ihnen schaut. Weil es schlicht niemand interessiert. Oder wir sind heute so vernetzt und wir haben so viel Kontakt. Aber wer ist denn da, wenn man wirklich braucht? Vielleicht ist das eine der schönsten Erfahrungen, die man auch hoffentlich in einer Gemeinde machen kann, dass jemand da ist, wenn man braucht. Da und dort haben wir das in den letzten zwei Jahren auch erlebt, wo Leute das gesagt haben, es ist so schön zu wissen, dass ich getragen bin. Das ist die Kraft der Gemeinde. Oder das ist das Schöne der Gemeinde. Nicht, dass man das immer könnte haben. Und vielleicht merkt man dann auch irgendwann, je mehr, dass man dabei ist, desto mehr ist man auch getragen, oder? Es ist wie ein Netz, oder? Wo gegen aussen immer loser wird und vielleicht sich dann so ein bisschen fertig verflüchtigt, oder? Irgendwann trägt es auch nicht mehr. Schaf, wo keinen Hirt haben. Und dann denken wir vielleicht, ja, und das wäre eine Frage, die man sich wirklich mal ernsthaft muss stellen. Ja, wenn man denn überhaupt einen Hirt? Wenn man das überhaupt? Wenn man überhaupt jemanden, der zu uns schaut? Wenn man überhaupt jemanden, der fragt, was ist genau jetzt los bei dir? Warum läuft das jetzt so? Warum machst du das? Das scheint mir irgendwie komisch zu sein. Und ich wünsche mir das sehr, dass das auch in der Kleingruppe, die wir haben, passiert, dass man auch mal ins Leben hineinredet und sagt, du, aber was du jetzt machst oder was du jetzt sagst, ist irgendwie schräg. Ein Hirt sagt einmal, hey, es ist nicht richtig. Und dann, und da ist da der Text aus dem Hesekiel, und ich lese ihn noch einmal vor und ich bitte euch mal zu überlegen, was ist eigentlich das Problem bei diesen Hirten? Was ist das Problem bei diesen Leuten? Wie kann man das mit 1, 2, 3, 4 Stichworten versuchen, auf den Punkt zu bringen? Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und die Kranken, das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verehrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Hopsla, müsst ihr mir sagen, wenn es nicht, ich sehe es eben mir, die Animation klickt nicht weiter. Aber ihr könnt es ja nochmal lesen, ihr habt es jetzt gehört. Wie würdet ihr das zusammenfassen? Was ist das Problem bei den Leuten, wo Jesus, beziehungsweise wo der Ezekiel da beschreibt? Sie sind Egoisten. Sie bieten aus. Gleichgültig. Sie übernehmen keine Verantwortung. Genau. Profitgier, ja. Ja. Oder könnte man heute in der Tageszeitung lesen, oder? Von vielen Situationen, oder, wo man sagt, das ist ungut. Eigentlich ist allen klar, das ist ungut. Das ist das, was früher das Problem war, was aber eigentlich heute immer noch genau das gleiche Problem ist, immer noch die gleiche Not ist. Oder? Es sind egoistische Menschen, man schaut für sich, man kümmert sich vor allem zuerst um sich selber. Und ich habe versucht zu überlegen, und das ist nur ein Ansatz, oder? Das gibt sicher noch mehrere Ansätze, aber ich habe versucht zu überlegen, wo ist denn das Grundproblem? Wo ist das Grundproblem, dass Menschen nicht verstehen, was ein Hirte eigentlich macht? Und ich habe für mich auch so ein einfache Lösungen, weil ich eher ein einfacher Mensch bin. Wenn ich lernen will, wie ich besser Gitarre spielen kann, dann schaue ich guten Gitarrenspielern zu. Wenn ich möchte lernen, wie man etwas gut moderiert, dann schaue ich meinem Moderationsidol zu, am Günther Jauch. Wenn ich überlege und schaue, wie man gut kann ein knackiges Interview machen, dann, ich weiss, schwierige Person, aber trotzdem, der Roger. Das war meine Idee. Der Roger Schawinski. Wenn ich mir überlege, was es heisst, ein guter Vater zu sein, dann schaue ich, was mein Vater im Himmel macht. Weil es auf jeden Fall besser gemacht hat als mein lieblicher Vater. Obwohl der sich Mühe gibt, aber der Vater im Himmel macht es besser. Wenn wir wissen wollen, was ein guter Hirte ist, dann müssen wir den Hirte kennen. Einfach selber. Dann müssen wir wissen, was Hirte sie eigentlich ausmacht. In diesen beiden Texten, sowohl im Matthäus-Evangelium, im Neuen Testament, wie auch im Alten Testament, im Hesekiel, kommt am Schluss raus, dass eigentlich nur Gott der wirkliche Hirte ist. Und wenn man dann so das im grossen Zusammenhang anschaut, sieht man, die Leute, die sich selber als Hirte bezeichnen, die verweisen immer auf den Erzhirte, also auf den Grundhirte, auf den Grundtypus, was Hirte sie eigentlich bedeuten. Das heisst, sie gehen nicht von ihrer Erfahrung aus, sie sagen nicht, ich kenne einen Hirte und ich versuche das so zu machen, sondern sie gehen zu dem Hirte, wo Hirte sie erfunden hat, nämlich zu Gott selber. Zu dem Hirte, wo an einer Stelle dann David sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, vermutlich hat er da Taustas 7 gemeint, und führe mich zum frischen Wasser. Das ist der Hirte. Und da können wir den ganzen Psalm 23 durchlesen und dann merkt man, das bedeutet Hirte. Hirte, sagt Gott im Hesekiel, heisst, ich mache das nicht so, wie die das machen. Ich bin nicht da, um euch etwas zu nehmen, sondern ich bin da, um euch etwas zu geben. Dort, wo Gott regiert, dort soll Leben möglich werden. Dort soll sich Leben ausbreiten. Und das passiert auch dadurch, dass er letztendlich sagt, ich bin so unzufrieden mit all diesen Hirten, die es da auf dieser Welt gibt, dass ich den besten Hirte in die Welt hineinsende, nämlich Jesus Christus. Und Jesus sagt dann, und das wird der Text sein in 2 Wochen, ich bin der gute Hirte, die Schafe hören auf mich. Ich komme nicht zum Zerstören, ich komme, um ihnen das Leben zu geben und das in der ganzen Fülle. Das ist das, was Hirte ausmacht, ein verschenkendes Leben. Und da sind wir total überfordert. Und dann habe ich ein bisschen umgefragt, oder? Und habe mal einen christlichen Leiter gefragt, du, was ist das grösste Problem unter den Pastoren heutzutage? Und dann hat man das geschrieben. Wir beobachten einen Trend, und zwar, jüngere Seminar- und Bibelschulabsolventen möchten eher nur noch Teilzeit arbeiten, keine Hauptverantwortung übernehmen und sind weniger dazu bereit, an den Ort zu ziehen, wo sie als Pastor in der Gemeinde arbeiten. Wir beobachten, dass eine Verlagerung von Berufung zu Arbeitsplatz geschieht. Dementsprechend wird häufig über Arbeitszeit und Überstundenkompensation diskutiert. Doch letztlich äußert sich das so, dass junge Pastoren weniger bereit sind, alles für die Gemeinde, das Reich Gottes zu geben. Private Anliegen und Interesse stehen an erster Priorität. Das ist so die Diagnose, und man könnte das natürlich auch noch ein bisschen faktischer mit Zahlen anschauen, was für ein Problem das auch ein Stück weit im Raum steht. Es wird irgendwann einfach viele Gemeinden geben, die keinen Pastor mehr haben. Und da gibt's Leute, die sagen, ja, das ist ja super, da können endlich wieder mal alle hin. Und sagen, ja, nur zu, kommt an. Wir dürfen auch jetzt schon, auch wenn ein Pastor da ist, dürfen wir an. Jesus sagt, ich sehe die Not und es jammert mich. Aber er sagt nicht, jetzt müssen wir halt einfach mit dieser Situation leben, sondern er sagt zu seinen Leuten, dann geht hin und bittet den Herr von der Ernte um Arbeiter. Fangen da rufen, fangen da beten und ich habe mir überlegt, hey, wie sieht das eigentlich aus da bei euch? Wann hat das letzte Mal jemand von da den Schritt im vollzeitlichen Dienst da? Also ich frage das nicht, weil ich es nicht weiss, sondern zum Schauen, ob ihr es noch wisst. Jemand da in der Gemeinde so ein bisschen vollzeitlichen Dienst? Genau. Ist jetzt zu Oster und ist bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das ist super. Mission ist schon ein bisschen länger her. Oder? Also, meinst du, Andrea, können wir, Andrea, wo bist du? Irgendwo, hat ich gesagt, ah, da. Man könnte dich erzählen, aber ich glaube, du bist als Teenager schon weggezogen da, oder? Genau. Also, bist du eigentlich eh in der nächsten Gemeinde dann so ein bisschen. Ja, und da kann man sagen, ja, nur gut, ist halt einfach so. Ich würde sagen, was wir da sehen und was da an Diagnose steht, das ist ein Abbild von uns im Leben als Christen, von unserem vorbildlichen Leben. Ich hatte in einer Gemeinde mal einen jungen Menschen, der gesagt hat, er möchte gerne Pastor werden. Und nachher hat er gesagt, gut, dann gehst du heim, redest du das mal mit den Eltern und dann ist er nachher wieder gekommen und gesagt, und was haben sie gesagt? Ja, lehr doch etwas rechts. Und zwar nicht jetzt abschätzig, dass Pastor nicht rechts wäre, sondern in der Diskussion haben wir dann gemerkt, es geht darum, dass man als Pastor einfach zu wenig verdient. Du kannst studieren, also mach doch die HSG oder geh doch an die ETH oder an die Uni wenigstens oder ich weiss jetzt auch nicht, wie die Wertung da ist. Aber mach doch etwas, wo nachher der Geld verdienst. Weil zum Leben braucht man Geld. Und ich meine, das ist, ich will nicht sagen, ein brotloser Job, aber offensichtlich auch nicht so reizvoll. Jesus macht aber noch etwas Zweites. Er sagt nicht nur betet, sondern er sagt auch zu seinen Jüngern, und das ist gerade im Anschluss an den Text, den ich vorher gelesen habe, er sagt zu seinen Jüngern, geht hin und verkündet das Evangelium. Das, was er bei mir gesehen, was er von mir gelernt hat, das geht hin und macht das. Also er macht es Zweites. Zum einen sagt er betet und zum anderen sagt er geht. Und das Wunderbare, was die Jünger dann dort, die jungen Menschen und auch die mittelalterlichen Menschen dort erlebt haben, ist, im Gehen haben sie Gottes Reich gesehen. Nicht nur im Betten oder nicht nur im Umrennen, sondern in dem, dass sie im Gebet ihnen bittet haben, Herr, schenk Arbeit. Und vielleicht hat der eine oder die andere plötzlich gemerkt, hey, ich bin ja der, der Gott meint. Es gibt so die wunderbaren Geschichten, oder, wo Leute in einem Gebetsstunde sitzen und beten, Herr, schenk uns Leute, die in Mission gehen, schenk uns Menschen, die wieder werden. Und plötzlich sagt Gott zu dem, also gang. Oh nein, ich habe eigentlich die anderen sollen gehen. Jesus macht beides. Oder es kippt nicht weder in eine totale Geistlichkeit, wir müssen alle beten und wahnsinnig ringen um irgendetwas, noch kippt es in ein totales einfach nur machen. Und bei ihm kommt immer beides zusammen. Ein geistliches Handeln. Und dort passieren die Zeichen und die Wunder. Dort machen die Jünger genau das, was Jesus auch gemacht hat. Ich komme zum Schluss. Es ist ein Wahnsinnskontrast in diesem Text. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Oder Jesus geht raus, verkündet den Leuten das Reich Gottes. Totale Gnade, totales Leben, Helligkeit, alles super. Und in dem Moment, wenn er das Reich Gottes bringt, in dem Moment ploppt wie etwas auch auf von dieser grossen, grossen Not. Mutter sieht man die grösste Not immer nur dort, wo Gott selber ist. Wo man das Gute, das Herrliche, das Schöne sieht, wie das andere umso schwieriger. Und es jammert ihn. Es ist ganz sicher unterschiedlich, wie stark dass man berührt wird von der Not der Welt. Das hängt auch mit der Geschichte zusammen, die wir selber haben. Und ich sage jetzt nicht, ihr müsst irgendwie überlegen, oh, jammert es mich genug oder so. Um das geht es mir nicht. Sondern es geht darum, dass wir anfangen zu sehen, dass das, was wir haben, etwas so wahnsinnig krass Tolles ist, dass wenn Menschen um uns herum das nicht haben, dann gehen sie wirklich verloren. Dann ist es dann ist es Elend. Dann können wir sagen, ja, ist mir gleich, hauptsache ich bin gerettet. Oder? Das ist so Videos, wo auf der Titanic dann in die Bötchen gekommen sind und denken, ja, ist gut, bin ich nicht im Wasser runter dort. Oh, wie die gezappelt da, he? Na krass. Oder sich zurücklehnen und denken, oh, ich habe eine warme Decke, ich habe eine Schwimmweste, ah, geht's mir gut. Jesus sieht die Not, er sieht die Spannung und er sagt, da muss man etwas machen. Und sein Ansatz ist ganz einfach. Er sagt zum einen, ich sehe die Not und zum zweiten, ich sehe aber auch die Herrlichkeit, die auf uns wartet. Und er bringt das zusammen und er sagt, ihr sind die, die jetzt da stehen. Ihr sind die, die jetzt das verbindet. Ich verbinde es und ihr verbindet es in der Nachfolge mit mir. Die Herrlichkeit Gottes mit dem Elend der Welt. Betet um Arbeiter und werdet Menschen, die sich senden lassen. Ich werde nach der Sommerferien so in 3 Predigten versuchen, deutlich zu machen, wie das gehen kann. In der Familie hier zu sein, in der Nachbarschaft hier zu sein, auch in dieser Gruppe, in der Kleingruppe, wo man ist, in dem Team, wo man ist, hier zu sein. Dass es dort auch noch ein bisschen Fleisch und Knochen bringt. Amen.